Hey, guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr da seid, dass ihr den Weg gewagt habt. Mal in einen Kurs. Hörst du etwas? Jetzt, oder? Ich habe nichts gemacht. Aber. Hei, hei, hei. Mit Leuten reden. Guten Morgen miteinander. Sind ihr alle da? Schön, dass ihr es aus dem Haus gewagt habt. Wir reden nachher noch, Stefan. Hey, cool. Ich bin im Moment am Hören von der Bibel. Im Alten Testament unterwegs. Und da passieren viele Sachen, wo du so das Gefühl hast, hey, was läuft da? Irgendwie versteht man es einfach nicht. Oder das Gemetzel und Geopfere und ein riesen Zeug. Und dann fragst du mich, ja, was ist das für mich heute? Was kann ich da daraus rausnehmen? Was ist da gelaufen mit dem Gott, der heute immer noch der gleiche ist, oder? Er hat sich nicht verändert, heisst es. Und es hat spannende Geschichten, eben, und solche, die man irgendwie nicht versteht. Ist das alte Kaffee oder hat das immer noch etwas für mich, für heute oder für uns? Und ich bin dann auf Geschichte, so beim Hören, eine Geschichte hat mich dann angesprochen, wo ich jetzt ausgewählt habe, um darüber zu predigen. Es geht um 12 Menschen, 40 Tage und Trauben. Wir lesen im 4. Mose, nicht 1. Mose. 4. Mose 13. Ich habe geschrieben 1. Mose, B, und musst es bitte korrigieren. Ich habe einen Fehler gemacht. Vor Luther. Okay, welche Geschichte das ist, das erfahren wir jetzt dann da gerade. Ich lese mal vor. Es sind nicht ganz 33 Verse, ich habe heute Mitte noch ein paar Sachen rausgelassen. Aber es ist eine grössere Bibellese. Da heißt es, nun sprach der Herr zu Mose, schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Wie der Herr ihm befohlen hatte, schickte Mose 12 Männer aus der Wüste Paran los. Jeder von ihnen hatte eine führende Stellung in seinem Stamm inne. Dann sind da die Namen von allen denen. Und Mose gab den Spionen folgende Anweisungen mit auf den Weg. Nehmt den Weg durch den Negev und steigt dann ins Gebirge hinauf. Findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Finde weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist und ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig, und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif. So machten sie sich auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, das an dem Weg nach Hamat liegt. Sie durchquerten den Negev und gelangten nach Hebron, wo die Anakiter, Ahiman, Shehashai und Talmai lebten. Hebron war 7 Jahre vor der ägyptischen Stadt Zoan gegründet worden. Als sie ins Eschkol-Tal kamen, pflückten sie dort Granatäpfel und Feigen und schnitten eine Weinrebe ab, die 2 Personen an einem Stock zwischen sich tragen mussten. Deshalb wurde dieses Tal Eschkol-Tal genannt, weil die Israeliten dort diese Traube abgeschnitten hatten. Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark. Und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten: Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein: Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Ja, eine lange Geschichte. Was war vorher passiert? Die Israeliten waren ja schon ein bisschen unterwegs, die haben schon einiges erlebt mit ihrem Gott. Was haben sie in ihrem Rucksack bereits mitgenommen, bevor jetzt diese Situation kam? Gott hat Mose ein Land versprochen. Ein Land für das Volk, für sein Volk. Da steht im 3. Mose 3, Vers 8, als Gott Mose begegnete, oder Mose Gott begegnete, im brennenden Dornbusch, sagt er: Ich bin gekommen, um sie, die Israeliten, aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Persiter, Hiviter und Jebusiter leben. Also es war so die Verheißung, oder, die auf dem Volk lag. Da gibt's ein Land für uns. Und das Volk hat die Plagen miterlebt an den Ägyptern und wie sie verschont wurden. Sie haben gesehen, wie die Hand Gottes mit ihnen war. Sie haben gesehen, wie Gott das Meer teilte und sie trockenen Fußes durchgehen konnten. Sie haben erlebt, wie ihr Gott in der Wolkensäule und in der Feuersäule vor ihnen herging. Können wir da mitreden? Also ich habe Gott noch nicht als Wolken- oder Feuersäule erlebt. Und die Leute, die da waren, die haben das gesehen, die vielen Wundern und wie Gott sie immer wieder geführt hat. Und im 5. Mose 1,31 steht auch jetzt über diesen Weg: Ihr habt erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch den ganzen langen Weg durch die Wüste bis hierher getragen hat. Wie ein Vater sein Kind trägt. Ja, wie trägt ein Vater sein Kind? In den Armen. Oder vielleicht mal auf den Schultern. Aber nicht irgendwie so. Meistens. Und ich glaube, Gott hat sein Volk auch so getragen. In den Armen oder auf den Schultern. Und nun waren sie kurz davor, das für sie verheißene Land einzunehmen, zu betreten. Es war sozusagen in Sichtweite. Und es war das, wofür sie berufen waren. Es war der Auftrag, den sie hatten, dieses Land einzunehmen. Es war da, wo sie wohnen sollten. Nicht mehr in der Sklaverei oder auf der Flucht oder in der Wüste und Durst und Hunger haben, sondern einen festen Platz, eine Heimat, wo sie zu Hause sein werden. Müsse das nicht die Sehnsucht jedes einzelnen dieser Israeliten auch gewesen sein, da hineinzukommen? Jetzt waren sie aus Ägypten ausgezogen und eigentlich kurz davor, in dieses Land zu kommen. Und nach so vielen Erfahrungen mit ihrem großen, starken Gott. Und dann haben sie gesagt, ja, nein, lass doch mal die 12 Kundschafter da reinschauen, schnuppern. Und sie haben Bericht erstattet. Der Bericht war gemischt, er hatte positive Eigenschaften, aber auch negative. Das Positive war, es war ein schönes Land. Das Land war herrlich, da fließt Milch und Honig und es hatte große Früchte. Und wenn ich mir überlege, wenn du in den Migro gehst oder Coop oder wo und Trauben kaufst, musstest du die Trauben auch schon mal zu zweit nach Hause tragen? Wahrscheinlich nicht, oder? Du hast es da so in deine Tasche gepackt. Aber diese Früchte waren größer. Und es war ein fruchtbares Land. Und sie konnten sehen, dass es fruchtbar war. Sie haben es mitgebracht, diese Früchte, und auch dieses Zeugnis, hey, das Land ist fruchtbar. Es ist ein gutes Land, es ist ein schönes Land. Und jetzt kommt das Aber. Ja, aber da leben noch Menschen. Ja, die Großen und die Riesen. Und sie haben Städte, große Städte. Sie haben Mauern. Die können wir nicht bezwingen. Und schon war die Hose voll. Oder? Sie hatten den Mut verloren, noch den letzten Schritt zu tun in das verheißene Land. Und sie hatten von dieser Vision, die sie von Gott hatten, auf den Boden geschaut. Und gesehen, ups, das geht nicht. Die Geschichte geht dann weiter. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Also sie sahen dieses Hindernis, was scheinbar unüberwindbar schien. Obwohl, wie gesagt, alle diese Geschichten oder Erlebnisse, die sie mit ihrem Gott hatten, bis heute oder bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt. Und was hat das jetzt eben mit mir zu tun? Oder mit dir oder mit uns? Die Israeliten hatten dieses Ziel, dieses Land, das Gott ihnen gegeben oder versprochen hatte. Und ihr Auftrag war, in diesem Land zu wohnen, da hineinzugehen. Und Gott hat sich ihnen verpflichtet, treu zu sein. Er hat nicht gesagt, geht mal. Oder? Er war immer bisher mit dieser Wolken- und Feuersäule oder teilweise mit dieser Wolken- und Feuersäule dabei. Und dieses verheißene Land, glaube ich, gibt es für jeden von uns einen Platz, wo Gott für dich und für mich reserviert hat. Einen Ort, eine Aufgabe, ein Sinn, ein Ziel, so dass jeder von uns wie ein verheißenes Land hat, wie es den Israeliten versprochen war. Und es gibt diese Berufung für alle von uns. Gewisse Berufungen gelten für alle von uns, aber gewisse sind vielleicht speziell nur für dich. In Johannes 15, Vers 16 heißt es: Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu bringen, Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Wir sind aufgerufen, Frucht zu tragen. Frucht. Frucht ist etwas, das man sieht. Und eine Frucht, die Bestand hat, die bekommt keinen Schimmel. Die geht nicht kaputt. Die hat aus Gottes Augen Ewigkeitswert. Etwas, was in der Ewigkeit einen Einfluss hat. Und es ist eine gute Frucht, die Gott möchte. Aber was heißt das, Frucht bringen? Wie kann ich Frucht bringen? Es ist vielleicht ein Segen sein für deinen Nachbar, für deine Mitmenschen. Von Gott erzählen, da wo du gerade bist. Und ich glaube, Frucht bringen ist, kommt automatisch, wenn wir nah mit Gott unterwegs sind. Dann gehört das wie zusammen. Dann kommt diese Frucht, die Gott wirkt. Und wenn ich zurückschaue in mein Leben oder vielleicht du in deinem Leben, hast du da, sehen wir da schon Früchte? Oder habe ich da schon eine Frucht? 2, 3, 4? Gibt es etwas, wo ich schon weiß, wow, das läuft gut? Römer 7, Vers 4 beschreibt auch nochmal, was diese Frucht ist oder was eine gute Frucht ist. Genauso, liebe Freunde, hat auch das Gesetz keine Macht mehr über euch, denn von dieser Macht seid ihr befreit worden, damit ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid. Jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand, und könnt gute Frucht bringen, das heißt, gute Taten für Gott. Also wenn wir mit Gott unterwegs sind, kommen diese Früchte automatisch. Und der Vater gibt uns, um was wir ihn bitten. Das heißt es da auch im vorherigen Vers. Und ich glaube, wir können das, oder wir müssen nicht warten, bis das irgendwie passiert und so im Stuhl sitzen und denken, okay, irgendwann kommt es um die Ecke, sondern ich glaube, wir können oder müssen Schritte machen. Ich meine, wenn die Israeliten das verheißene Land einnehmen wollen, können sie nicht stehen bleiben. Oder wenn es da vorne ist, dann muss man dahin. Und ich würde euch uns ermutigen, auch hier Erfahrungen zu sammeln mit diesen Schritten, mit diesen Aufgaben, die vielleicht Gott hat für dich. Ein Zeugnis geben. Was habe ich mit Jesus erlebt? Für Gott Partei ergreifen, da wo du bist. Menschen lästern immer wieder über den Gott neben dir. Sind wir verschlossen und sagen, oder machen wir unseren Mund auf? Und wir können Zeuge sein. Denn in Matthäus 10, Vers 32 heißt es: Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wir können anderen Menschen dienen, helfen in ihrer Not. Und Jesus gab uns viele Beispiele, wie er gehandelt hat oder was er gesagt hat, was wir tun sollen. Du kannst mithelfen in der Gemeinde, einen Job oder Verantwortung übernehmen. Es gibt viele Möglichkeiten. Und nicht einmal, sondern immer wieder den Schritt wagen, etwas zu tun und schauen, was passiert. Und nicht nur sagen, ja, die großen Amalekiter und wie die alle heißen. Ja, die sind da. Aber auf einmal gehen sie weg, wenn Gott den Weg bereitet für uns. Vielleicht spürst du in dir aber auch etwas Größeres als nur Zeugnis geben oder einfach für Gott, von Gott zu erzählen. Vielleicht einen Sonderauftrag, etwas, wo Gott dich ruft, in etwas hinein, wo du im Herzen spürst, hey, Gott möchte mehr als einfach nur, dass ich da bin, sondern dass ich etwas Spezielles mache, was nicht jeder macht, in Anführungszeichen. Vielleicht ruft er dich in eine Bibelschule, bei einem christlichen Werk mitzuarbeiten, wirklich noch mehr für Gott zu tun im Alltag oder auch als Aufgabe. Sein Reich bauen, in einem Missionswerk, Evangelisation, Mission, einfach ein bisschen mehr als einfach nur eine Stunde pro Woche, sondern vielleicht ein Tag pro Woche. Vielleicht spürst du in dir, dass da Gott noch etwas möchte. Und ich glaube, es ist nie zu spät, damit anzufangen. In Matthäus 6, 33 heißt es, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und ich glaube, wir werden auch gesegnet, wenn wir uns voll für Gott einsetzen und ihn auch fragen, was er von uns möchte. Es braucht etwas Mut. Weil die Antwort könnte ja sein, die mir nicht so bequem ist. Aber ich glaube, es lohnt sich, Gott zu fragen, was möchtest du in meinen nächsten Jahren noch von mir? Gibt es eine Aufgabe, etwas, wo ich aufstehe und mich einsetze für ihn? Und auf diesem Weg dorthin, und auch nachher gibt es vielleicht Hindernisse, wie eben auch diese Kundschafter berichtet haben. Oder einerseits hast du das gute Land, wo eigentlich jeder von uns sagt, ja, da will ich hin oder da will ich leben, das will ich haben. Und andererseits sehen wir diese Menschen, die schon da sind. Und vielleicht haben wir auch keinen Plan, wie gehen die weg oder wie kriegen wir die weg. Und ich glaube, Gott kann uns helfen dabei. Gott kann den Weg bereiten, wie er dem Volk das eben auch gemacht hat. Die haben das ja jeden Tag erlebt. Gott ging voraus. Wenn er sagt Pause, dann ist Pause. Wenn er sagt weiter, dann macht er den Weg bereit. Und diese Menschenfurcht, die sie hatten, oder? Es waren ja eben Riesen und die befestigten Städte, vielleicht haben wir die auch. Angst vor den Menschen. Was denken die? Was sagen sie? Ja, ist die Frage, was ist wichtiger? Die Menschenfurcht oder was Gott von mir möchte? Und ich möchte auch nicht auf mich vertrauen, dass ich es schaffe, da diese Amalekiter zu bezwingen. Auch das ist gefährlich. Aber ich glaube, Gott, wenn wir mit Gott unterwegs sind und dieses Team, dann macht Gott den Rest. Gibt den anderen den Rest. Und wenn wir überlegen, was passiert war, als diese 12 Kundschafter zurückkamen und dann das Volk hat sich ja entschieden, wir wollen nicht da rein oder wir haben Angst, wir wollen lieber, hätten, seien wir doch schon tot und so weiter. Und Gott hat das gehört und er hat ihnen eine Antwort gegeben auf dieses Verzagen. Und er hat gesagt, ihr dreht noch mal ein paar Runden in der Wüste. Und nicht einfach ein, zwei Jahre. Er hat gesagt, für jeden Tag, wo die Kundschafter in diesem Land waren, bleibt ihr ein Jahr in der Wüste. Das heißt, sie blieben da nochmal 40 Jahre in der Wüste und hat gesagt, alle die, die jetzt leben hier von eurem Volk, sollen das Land nicht sehen. Das ist krass, oder? Alle mussten weg. Die, die sich eben dagegen gestellt haben, weil da war so wie ein schlechter Same, ein Unkraut war da aufgegangen. Und Gott hat diese Leute nicht belohnen wollen, weil sie eben gemurrt haben. Und ich möchte nicht jemand sein, der sagt, nein, nein, gehe ich nicht. Ist schon ein schönes Land, aber nein. Ich möchte gehen, wenn Gott sagt, da ist was für dich. Da ist ein Land, das ich bereitet habe für dich, weil er sagt auch, ich werde deine Feinde vernichten und ich werde dir den Weg bereiten. Und wenn du selber auch merkst, da ist was, was Gott von mir möchte, sei es was Kleines oder was Größeres, du bist unsicher, spürst aber eben dieses Ziehen, dann sage ich dir, sei stark und mutig und wage den Weg aufs Wasser. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, wie sie aufs Wasser gegangen sind und mutig waren. Wer wagt, gewinnt. Oder? Dann Gott kommt dazu. Und Gott fragen, was kann ich tun, oder, um in dieses Land zu gehen? Welches ist der nächste Schritt, der konkrete Schritt? Probiere etwas aus. Eben arbeite mit irgendwo in der Gemeinde, mach ein Jöppli, versuche Gott zu erfahren oder zu testen oder auszuprobieren. Auch etwas, was du denkst, das schaffe ich nicht. Aber dann kommt er dazu und dann auf einmal klappt's. So. Hast du noch irgendwo Platz in einem Team? Genau, und dann denken wir, nein, später, jetzt ist noch zu früh. Aber wann bin ich bereit? Es gibt immer einen Grund. Ja, jetzt, oder dann denkst du, ja, wenn das wenn das in einem Jahr, und dann in einem Jahr, ja, ich brauche doch noch länger. Es ging doch nicht so, wie ich gedacht habe. Was kannst du machen, bis du 80 bist? Und dann das Land ist immer noch unbewohnt. Oder von den Falschen bewohnt. Waren die Jünger bereit? Die waren am Fischen. Und Jesus hat gesagt, komm mit. Ja, aber komm mit. Kommt. Wir machen, wir gehen. Und zwar gehen wir in das verheißene Land, das Gott für uns bereit hat. Und wenn ich nicht gehe, geht jemand anders. Oder es bleibt eben leer und öde. Ja, es gibt Hindernisse, aber ich glaube, mit Gott können wir überwinden. Mit Gott können wir, er und ich oder wir als Gruppe. Wir können wagen und glauben, dass Gott mit uns ist und den Schritt tun und stark und mutig sein. Das hat Mose den Kundschaftern auch gesagt. Seid stark und mutig, geht hinein in das Land, schaut euch um. Und so wie dieses Kind abwascht, so ist Gott, der Vater, mit dabei bei diesem Neuen, bei diesem Lernen. Wir sind nicht allein. Und wir haben auch Kraft. Manchmal denken wir, wir haben wenig Kraft. Wir haben auch wenig Kraft. Da, diese Muskeli, oder? Aber hinter uns ist jemand, der uns Auftrieb verleihen kann und Schub geben kann. Ja, das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du einfach kopflos deinen Job kündigst und irgendwo nach Afrika reist. Es soll doch überlegt sein, beziehungsweise eben Gott soll dir da den Schritt zeigen. Und ich schmunzle manchmal über diese Auswanderer. Es gibt da etliche Sendungen, nicht, dass ich diese regelmäßig schaue, aber ab und zu, oder habe ich das in Erinnerung, oder dann wandern die da aus mit all ihren super Plänen und nach 3 Wochen haben sie keine Kohle mehr oder waren eben schlecht vorbereitet. Und das ist nicht unsere Aufgabe, einfach irgendwo hinzurennen, sondern wir wollen mit Gott uns vorbereiten und gehen und diese Schritte tun. Dann kann er uns vorbereiten und dann sind wir bereit für das verheißene Land. Ja, wenn du dich angesprochen hast hier oder wurdest von Gott, wenn Gott da bei dir auf die Schulter geklopft hat, dann ermutige ich dich, nimm es ernst. Und wenn es nicht von ihm ist, dann geht es wieder vorbei. Aber wenn da was ist, was in dir vielleicht jetzt angesprochen hat, dann nimm es ernst und wage diesen Schritt aufs Wasser. Und Jesus ist da und er hält dich. Und wir finden immer Gründe, warum es jetzt gerade eben nicht gut ist. Und da möchte ich euch ermutigen, nicht auf den Boden zu schauen, sondern in den Himmel oder eben auf das verheißene Land, auf diese positiven Aspekte, da mit Gott unterwegs zu sein. Lass uns aufstehen, dann möchte ich noch beten und uns segnen. Und wenn du eben, wie gesagt, diesen Fingerzeig oder dieses Anklopfen von Gott verspürt hast, lade ich dich auch ein, geh ins Segnungsteam. Sie können da das auch nochmal in dich hineinbeten. Dass heute etwas passiert, dass wir den Schritt machen in das verheißene Land, zum verheißenen Land, in die richtige Richtung. Und Herr, ich danke dir, dass du verheißenes Land hast für uns. Danke, dass wir dir wichtig sind. Dass du einen Platz hast für mich. Für uns, für jeden Einzelnen. Und ich bete, dass du diesen Plan und diesen Platz zeigst und offenbarst. Vielleicht sind wir schon jahrelang in der Wüste unterwegs. Wir sehnen uns nach dem verheißenen Land, nach dem Platz von dir. Und wir wollen diesen Schritt gehen und ich segne euch für diesen Schritt. Hier, jetzt, heute. Nicht später, heute. Gott ist treu und er ist mit uns und bei uns. Und er lässt uns nicht untergehen. Und wir wollen wegschauen von den Hindernissen, alles was uns stoppt und in unserem Kopf sagt, nein, 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 nein. Wir wollen in unserem Herz ein Ja sprechen. Ein lautes Ja, das alle Neins übertönt. Und ich danke dir, Herr, dass du dich zu unserem Ja stellst. Und ich bete, dass unsere Neins verstummen. Und ich danke dir, dass du diesen Weg begleitest mit uns, uns vorangehst, uns hinterhergehst, wie diese phänomenalen Erlebnisse mit den Israeliten, die Israeliten hatten. Auch wir wollen dich als realen Gott erleben. Im Namen Jesus. Amen.